ersten Schauer 14 bis 23 Grad. Die Zeit ist es 22:03.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Novellen und Märchen von Eduard Mörike stehen in dieser und in der kommenden Woche auf unserem Programm. Heute liest Hans Paetsch den ersten von drei Abschnitten der Märchennovelle »Der Schatz« aus dem Jahr 1836. Man kann den Schatz als Mörikes Synthese von romantischem Kunstmärchen und bürgerlichem Realismus ansehen. Wirklichkeit und Fantasie stehen hier gleichberechtigt nebeneinander, ohne einander in Frage zu stellen und ohne die satirische Absicht, die etwa E.T.A. Hoffmann in seinem berühmten Goldenen Topf verfolgte. Hans Paetsch liest.
Im ersten Gasthofe des Bades zu K. verweilte eines Abends eine kleine Gesellschaft von Damen und Herren im großen Speisesaale, der nur noch sparsam erleuchtet war. Der Hofrat Arbogast, ein munterer, kurzweiliger, obgleich etwas eigener Mann von imposanter Gestalt, schon in den 50ern, schickte sich an, eine Geschichte zu erzählen. In Eglofsbronn, einer der ältesten Städte des Königreichs, lebte mein Vater, ein wackerer Goldschmied. Ich als der einzige Sohn sollte dieselbe Kunst dereinst bei ihm erlernen. Allein er starb frühzeitig und für das größte Glück war es daher zu halten, dass mich Herr Vetter Christoph Orlt, der erste Goldarbeiter in der Hauptstadt, umsonst in die Lehre aufnahm. Ich hatte große Lust an dem Geschäft und war so fleißig, dass ich nach 5 Jahren als zweiter Gesell in der Werkstatt saß. Mein gutes Mütterlein war indes auch gestorben. Wie gern gedachte ich ihrer, wenn ich in Feierstunden oft an meinem Eckfenster allein zu Hause blieb. Mit welcher Ehrfurcht zog ich dann zuweilen ein gewisses Angebinde hervor, welches ich einst aus ihrer Hand empfing. Es war am Tag der Konfirmation. Ich hatte nach der Abendkirche mit den anderen Knaben und Mädchen einen Spaziergang gemacht und war nun eben wieder heimgekommen. Da holte meine Mutter aus dem Schrank ganz hinten ein kleines, wohlversiegeltes Paket hervor, worauf geschrieben stand, Franz Arbogast am Tage seiner Einsegnung treulich zu übergeben. Die Mutter versicherte mir, sie wisse nicht, woher es eigentlich komme. Ich sei noch ein kleiner Bub gewesen, als sie es eines Morgens auf dem Herd in der Küche gefunden. Mir klopfte das Herz vor Erwartung. Ich durfte den Umschlag mit eigenen Händen erbrechen, und was kam heraus? Ein Büchlein, schwarz gebunden mit grünem Schnitt, die Blätter schneeweiß Pergament mit allerlei Sprüchen und Verslein von einer kleinen, gar niedlichen Hand, fast wie gedruckt beschrieben. Der Titel aber hieß »Schatzkästlein zum Nutz und Frommen eines Jünglings, so als ein Osterkind geboren ward, in 100 Regeln allgemeiner Lehr, nebst einer Zugab für besondere Fäll in Handel und Wandel, wahrhaftig abgefasst«, von Dorothea Sophia von R. Ich meinerseits war freilich insgeheim in meiner Hoffnung ein wenig getäuscht. Die Mutter aber legte vor freudiger Verwunderung ihre Hände zusammen. Ach Gott, rief sie aus, es ist die Wahrheit. Ja, am Ostersonntag, mittags 12 Uhr, hast du zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt. Sie pries und segnete mich. Mein Sohn, sagte sie, du wirst im Leben viel Glück haben, wenn du dich christlich hältst und auf die Weisungen in diesem Büchlein merkst. Sie unterließ auch nicht, mir meine Pflichten wiederholt ans Herz zu legen, als sie mir bald darauf mein Wanderbündel schnürte, darin das wunderliche Schatzkästlein den besten Platz erhielt. Ich könnte gerade nicht sagen, dass ich die nächsten Jahre einen absonderlichen Segen von diesem seltenen Besitztum spürte, obwohl ich gar bald die sämtlichen Sprüche von vorn und von hinten auswendig wusste. Ja, zu einer gewissen kritischen Zeit, wo ich gerade angefangen hatte, Wirtshaus, Tanzboden, Kegelbahn, öfter als billig zu besuchen, da waren es, wie mir deuchte, nicht sowohl die 100 Regeln, als vielmehr die Erinnerung an meine gute Mutter, die Vorstellungen meines ehrlichen Meisters, was mich bald wieder ins Geleise brachte. Hier sei es übrigens gelegentlich bemerkt, dass mir von allen Arten der Versuchung just die am wenigsten gefährlich war, die sonst in jenen Jahren die allergewöhnlichste ist, die Neigung zu dem weiblichen Geschlechte. Es hatten deshalb meine Kameraden das ewige Gespött mit mir. Ich hieß ein kalter Michel hin und her. Kurzum, auf diesen Punkt schien wohl mein Schatzkästlein recht zu behalten. Dein erstes Lieb, dein letztes Lieb. Ich konnte dieses Wort lediglich nur auf eine Kinderliebschaft mit einem guten armen Geschöpfe beziehen, das ich als das Opfer eines frühzeitigen Todes von Herzen beweinte. Mein Vetter schenkte mir ein immer größeres Vertrauen. Er schickte mich manchmal auf kleine Geschäftsreisen aus. Er fing nichts Neues von Bedeutung an, ehe er mit mir es erst besprochen hatte. Und als er den Befehl erhielt, auf die Vermählung seiner Majestät des Königs mit einer Prinzessin von Astern den Krönungsschmuck für die durchlauchtige Prinzessin Braut zu fertigen, so konnte er mir wohl keine größere Ehre erzeigen, als dass er das Hauptstück des wichtigen Auftrags, nämlich eine Krone von durchaus massiver, doch zierlicher Arbeit, wie sie sich in die Haare einer schönen, blutjungen Königin geziemt, mir größtenteils allein zu überlassen dachte. Die Zeichnung war gemacht und höchstenorts gebilligt. Bevor man aber an das Werk selbst ging, war noch Verschiedenes zu tun. Besonders fehlte es noch an einigen Steinen, die man im Lande nicht nach Wunsch erhalten konnte. Daher mein Vetter sich nach reifer Überlegung zuletzt dahin entschied, ich sollte selbst nach Frankfurt gehen, die Steine auszuwählen. Es handelte sich nur darum, auf welche Art ich am sichersten reise. Denn leider waren die Posten damals noch nicht so vortrefflich als jetzt eingerichtet. Indessen fand sich doch Gelegenheit, die ersten Stationen mit ein paar Kaufleuten zu fahren. Der Vetter zählte mir 400 blanke Goldstücke vor. Wir packten sie sorgfältig in mein Felleisen und ich reiste ab. Den zweiten Tag in Gramsen, wo das Gefährt einen anderen Weg nahm und mich daher absetzte, fiel Regenwetter ein. Ich musste mich bis zum Mittag gedulden, da ich es mir denn gern gefallen ließ, dass mir der Gramsener Bote ein Plätzchen ganz hinten in seinem Wagen gab, den eine Plane gegen Wind und Wetter schützte. Ein junger Mann war meine einzige Gesellschaft. Wir waren gar bequem zwischen Wollsäcken gelagert, nur ging die Fahrt etwas langsam. Es wurde Nacht, bis man Schwinddorf erreichte, wo der Mitfahrer sich absetzen ließ, indes wir noch 3 gute Stunden bis zu dem Städtchen Rösheim vor uns hatten. Als ich nun so allein in meiner dunklen Ecke lag und an Verschiedenem herumdachte, war mir, als hätte ich längst einmal gehört, dass diese Gegend nicht im besten Rufe stehe. Besonders schwebte mir die sonderbare Geschichte eines Galanteriehändlers vor, welchem sein Kasten während des Marschierens auf ganz unbegreiflich listige Art Schubfach für Schubfach soll ausgeleert worden sein. Mein Fuhrmann wollte zwar so eigentlich nichts von dergleichen wissen, doch konnte ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit durch die Tuchspalte hinten mit einem Aug hinauszuschauen. Es schlug 11:30, als man vor das Städtchen kam. Am nächsten Wirtshaus hielten wir. Es schien kein Mensch mehr auf zu sein. Ich hob indes getrost mein Gepäck aus dem Wagen. Aber Hölle und Teufel, wie wurde mir da? Das Ding war so leicht, war so locker. Den Angstschweiß auf der Stirn eile ich ins Haus. Ein Stallknecht, halb im Schlaf, stolpert mit seiner Laterne heraus. Ein zweites Licht reiß ich ihm aus der Hand. Und jetzt in der Stube gleich atemlos wie der Feind übers Felleisen her. Das Schlösschen finde ich unverletzt, ganz in der Ordnung. Weiter, Allmächtiger, mein Gold ist fort. Der Schlag wollte mich treffen. Nein, nein, ums Himmels Willen, nein, es ist nicht möglich, rief ich in Verzweiflung und wühlte, zauste alles durcheinander. Das Schatzkästlein fiel mir entgegen. Ich hatte es nur gleichsam aus Erbarmen so mitlaufen lassen. Im Wahnsinn meiner Angst hielt ich es einen Augenblick für möglich, das Büchlein habe mir meine Dukaten verhext. Halb mit Wut, halb mit Grauen warf ich den schwarzen Krüppel an die Wand. Allein wie schnell verschwand der vermeintliche Zauber, da sich ein Messerschnitt, 4 Finger breit, in meinem Felleisen entdeckte. Jetzt wusste ich vor der Hand genug. Der Mann, der mit dir fuhr, der hat dich bestohlen. Soeben wollte ich hinaus, die Hausleute, die Nachbarschaft aufschreien, da muss mein Fuß zufällig nochmals an das arme Büchlein stoßen und wie ein Blitz schieß der Gedanke in mir auf, halt, wie wenn heut Sankt Gorgon wäre. Mechanisch nehme ich's vom Boden. In dem tritt der Kellner herein, grüßt, fragt, ob ich noch zu trinken verlange. Ich nicke stumm, gedankenlos und sehe mich dabei nach einem Wandkalender um. Ich riss den Kalender vom Nagel, ich blätterte mit bebender Hand. Richtig, Gorgonii, der 9. September. Und dass ich jetzt nicht wie ein Narr vor Freuden in der Stuben herumtanzte, den Gläserschrank zusammenschlug, den Kellner umarmte, war alles. Von nun an wusste ich, was für ein herrliches Kleinod mein Schatzkästlein sei. Stand nicht ein Verslein drin, ein Reimlein, ach, mehr wert als alle Reime in der Welt. Der 7. war es in der Zugab für besondere Fell. Was dir an Gorgon wird gestohlen, vor Cyprian kannst's wiederholen. Jag nit danach, mach kein Geschrei und allerdings fürsichtig sei. Ich zweifelte nicht einen Augenblick an der Unfehlbarkeit dieses prophetischen Rates. Denn dachte ich, wäre es überhaupt nicht richtig mit dem Büchlein, wie konnte es denn wissen und mir so treulich melden, dass man mich just auf Gorgons Tag bestehle. Und dann, und kurz, es war in mir ein unwiderstehlicher Glaube, vor Cyprian kannst's wiederholen. Bis dorthin waren es freilich noch immer 17 Tage. Nun meinte ich, das ist der äußerste Termin, wer weiß, es kann so gut auch morgen und übermorgen glücken. Wart, Halunk, es wird sich bald ausweisen, wo deine Krallen es eingescharrt haben. 3 Schritt von deinem Galgen, hoffe ich. Ich aß und trank nach Herzenslust, schenkte besonders auch dem Fuhrmann tapfer ein, der mir doch klagt, der Spitzbub, den ich gefahren, drückt mir beim Abschied im Finstern den breiten, nichtsnutzigen Knopf da in die Hand, statt einem 15er. Aber es gibt allerhand Knöpf, ganz besondere Sorten. Wisst ihr wohl, Herr, welches die besten Knopfmacher sind? Wir sagen die flinksten und macht doch einer lang kein Dutzend im Jahr? Ihr ratet's nicht. Die Henkersknecht, mein Seel, wenn mir der Kerl wieder begegnet. Das Rätsel gebe ich ihm auf. Was gilt's? Er hat's raus, ich ihm 2-mal mit der Geißel winke. Hört, sprach ich zu dem Fuhrmann, ihr seid ein braver Kerl. Wisst ihr was? Vielleicht, dass mir der Dieb doch noch früher in die Hände läuft als euch. Lasst mir den stählernen Knopf. Hier ist ein 12er dafür. Der Handel fand keinen Anstand. Mir fiel inzwischen ein, dass noch mein Stock im Wagen liege. Ich ging mit Licht hinaus und fand bei der Gelegenheit noch einen meiner goldenen Füchse zwischen dem Flechtwerk des Korbes stecken und gleich dabei ein ziemlich großes Loch im Boden. Ich wusste nicht recht, was ich davon denken sollte. Ich ließ es eben gut sein. Zu holen war heute doch nichts mehr. Jetzt war auch meines Bleibens hier nicht länger. Ich fragte nach der Zeche, man war sogleich bereit. Und wahrlich, unverschämter, wurde sie nie einem Grafen gemacht. Ich hätte heulen mögen wie ein Weib, als ich berechnete, dass mir nur wenige Gulden übrig blieben. Aber mein Mut sollte noch tiefer sinken. Denn auf der Straße, als ich schon ein gutes Weilchen fortgewandert war, fiel mir auf einmal ein, dass ich von nun an nirgends mehr im Lande sicher sei. Wird sich der Vetter wohl mit einem Brief beruhigen lassen, wenn er nun fahnden lässt auf dich, wenn man dich greift? Mir wurde es schwarz vor den Augen. Ich machte mir die bittersten Vorwürfe, verfluchte abermals das Schatzkästlein, denn dies war schuld, dass ich die Sache nicht sogleich vor Amt angab wie jeder andere, der nicht ein ganzer Esel war, getan hätte. Jetzt freilich war die Katz den Baum hinauf und alles war zu spät. Noch volle 2 Tage trieb ich mich, bald da, bald dort verweilend, im gleichen Reviere umher. Allein das wunderbare Schicksal, unter dessen Leitung ich stand, kündigte sich nunmehr auf eine höchst seltsame Weise an. Es war etwa 5 Uhr des Abends, als ich getrosten Herzens so fortschlendernd in eine gar betrübte Gegend kam. Da lag nur öde Heide, weit und breit. Rechts drüben sah ein düsteres Gehölz hervor und links vom Hügel her ein langweiliger, ausgedienter Galgen, so windig und gebrechlich, dass er den magersten Schneider nicht mehr prästiert haben würde. Die Pfade wurden zweifelhaft. Ich stand und überlegte, marschierte noch ein Stück und traf zu meiner großen Freude jetzt auf einen hölzernen Wegweiser. Oh weh, dem armen Hungerleider war die Schrift hüben und drüben rein abgegangen vor Alter. Er streckte den einen Arm rechts, den anderen links hinaus und ließ die Leute dann das ihre dabei denken. Nun sah ich unten einen Schäfer seine Herde langsam die Ebene herauftreiben. Dem rief ich zu: »Hey, guter Freund, wo geht der Weg nach Glückshof?« Kaum ist mir das letzte Wort aus dem Mund, so klatscht es dreimal hinter mir, eben als schlüge jemand recht kräftig zwei hölzerne Hände zusammen. Erschrocken sehe ich mich um. Oh, unbegreiflicher, entsetzenvoller Anblick. Er hatte sich gedreht, der Wegweiser. Gedreht, so wahr ich lebe. Mit einem Arm wies er schief über die Heide, den anderen hatte er, damit ich ihn ja recht verstehen sollte, dicht an den Leib gezogen. Des Schäfers Antwort ging indes im Widerhall des Walds verloren. Ich starrte und staunte den Wegzeiger an und hörte, wie mein Herz gleich einem Hammer schlug. »Alter«, sprach ich in meinem Sinn, »du gefällst mir nur halb. Du hältst wohl gute Nachbarschaft mit dem dreibeinigen Gesellen auf der Höhe. Mich sollst du nicht rankriegen.« Damit rannte ich davon, als wäre er schon hinter mir her. Der Schäfer kam mir entgegen. »Was gibt's? Wer ist euch auf den Fersen? Habt ihr etwas verloren?« »Nichts. Sagt nur, wo geht's Glückshof zu?« Der Mann mochte glauben, ich hätte gestohlen. Er maß mich von Kopf bis zu Fuß, dann deutete er nach der Waldecke hin. »Von dort seht ihr ins Tal. Ein Fußpfad führt nach dem Weiler hinab, da fragt ihr weiter.« Mittlerweile hatte ich mich etwas gefasst. Der Mann schien mir eine ehrliche Haut. Demungeachtet nahm ich Anstand, ihm mein Abenteuer zu vertrauen, und fragte nur, indem ich meinen Finger in der Richtung hielt, in der das hölzerne Gespenst gewiesen, »Was liegt denn dahin?« »Da? Kämt ihr schnurgrad aufs graue Schlösslein?« »Bewahr mich Gott«, dachte ich, dankte dem Schäfer und folgte seiner Weisung nach dem Walde. Im Gehen machte ich mir verschiedene Gedanken und schaute wohl noch 10-mal um nach dem verwünschten Pfahl. Er hatte seine Alltagsstellung wieder angenommen und sah wahrhaftig aus, als könnte er nicht Fünfe zählen. Was wollte er doch mit dem grauen Schlösschen? Ich hatte früher mancherlei davon erzählen hören. Es gehört den Freiherrn von Rochen und war, soviel ich wusste, noch unlängst bewohnt. Es stand im Rufe arger Spukereien. Doch nicht sowohl das Schlösschen selbst, als vielmehr seine nächste Umgebung. Die Sichel fließt unten vorbei, darin schon mancher durch ein weibliches Gespenst irregeführt den Tod gefunden haben soll. Nun glaubte ich nicht anders, als der Versucher habe mich in wegweiser Gestalt nach dieser Teufelsgegend locken wollen. Jedoch erhob sich bald ein anderes Stimmchen in mir: Wenn du ihm Unrecht tätest, wenn du gerade jetzt deinen Dukaten entliefst? Was also tun? Kehre ich um? Gehe ich weiter? So stritt es hin und her in meiner Seele. Ermüdet und verdrossen setzte ich mich am Waldsaum oben nieder, wo ich denn immer tiefer in mich selbst versank, ohne zu merken, wie die Dämmerung einbrach und dass der Schäfer lange heimgetrieben. Rasch und entschlossen stand ich auf. »Gut Nacht, Wegweiser!« Ich stieg bergab dem Weiler zu. Ein dichter Nebel hatte sich wie eine weiße See durchs Tal ergossen. Er reichte bis zu mir herauf, und ich stieg immer mehr in ihn hinein. Zum Glück war die Nacht nicht sehr finster, die Sterne taten ihre Schuldigkeit. Aber ach, ich glaubte bereits in der Tiefe zu wandeln, während ich nur auf einem fahrbaren Absatz des Berges rings um denselben herum und ganz unmerklich wieder aufwärts lief. In kurzem spazierte meines Vaters Sohn also wieder ganz hübsch auf der öden, verhenkerten Heide herum. Allmählich aber nahe an den Rand der Ebene gekommen, bemerkte ich auf gleicher Höhe mit derselben links hin, wo sie in einen spitzen Vorsprung auslief, nur 30 Schritt vor mir, ein altes, gut erhaltenes Gebäude, mehr schmal als breit, mit etlichen Türmchen und hochgestaffeltem Giebel. Ich konnte nicht mehr zweifeln, wo ich sei. Ganz sachte schlich ich näher, es schimmerte Licht aus einem verschlossenen Laden des unteren Stocks. Hier musste der Hausvogt wohnen. Ein Hund machte Lärm, und sogleich öffnete ein Weib das Fenster. »Wer ist da?« »Ein Handwerksgesell, ein Verirrter.« »Welche Profession?« Ich wagte, eingedenk meiner gefährdeten Person, nicht die Wahrheit zu sagen. »Ein Schneider«, sagte ich kleinlaut. Sie schien sich zu bedenken, entfernte sich vom Fenster, und ich bemerkte, dass man drin sehr lebhaft deliberierte. Es wisperten mehrere Stimmen zusammen, wobei ich öfter das fatale Schneider nur gar zu deutlich unterscheiden konnte. Jetzt ging die Pforte auf. Der Hausvogt stand bereits im Gang, die Frau hielt auf der Stubenschwelle und hinter ihr ein sehr hübsches Mädchen, welches jedoch auffallend schnell wieder verschwand. Die Eheleute sahen einander an und baten mich, ins Zimmer zu spazieren. Hier war nun alles gar sauber und reinlich bestellt. Ein Korb mit dürren Bohnen und reifen Haselnüssen zum Ausmachen bereit wurde beiseite geschoben. Man nahm mir mein Gepäck ab und ließ mich sitzen. Es war 10 Uhr vorüber. Die Alte deckte mir den Tisch, derweil der Mann gesprächsweise die nächstgelegenen Fragen nach meiner Heimat und dergleichen ohne Zudringlichkeit und in so biederem Tone an mich tat, dass ich mein einmal angenommenes Inkognito, wobei natürlich eine Lüge aus der anderen folgte, nur mit innerlichem Widerstreben deshalb auch etwas einsilbig und unsicher behauptete. Das Mädchen lief einige Male geschäftig von der Küche durchs Zimmer, ohne mich kecklich anzusehen. Man brachte endlich eine warme Suppe und einen guten Rahmkuchen. Ich aß und trank mit Appetit, worauf mein Wirt sich bald erbot, mir meine Schlafstätte zu zeigen. Die Frau ging mit dem Licht voran, er selbst trug meinen Ranzen die Treppe hinauf nach einem hohen, geweißten Eckzimmer, worin es neben meinem frischen Bette nicht an den nötigsten Bequemlichkeiten fehlte. Ich sagte dankbar, gute Nacht, setzte mein Licht auf den Tisch und öffnete unter kuriosen Gedanken ein Fenster. Der Nebel ließ mich wenig unterscheiden, doch schien die Höhe da hinab beträchtlich. Und was mir nicht das lieblichste Gefühl erregte, dem sanften Rauschen eines Wassers nach, musste die Sichel ganz unmittelbar am Fuß des Felsens, der das Schlösschen trug, vorüberziehen. Sei es drum, ich riegelte getrost die Türe und zog mich aus. Mich niederlegen und schlafen war eins. Es regnete die halbe Nacht, ich merkte nichts davon. Mir träumte lebhaft von dem schönen Mädchen. Am anderen Morgen, durch und durch gestärkt, fand ich die Sonne schon hoch am Himmel über dem engen Sicheltale stehen, welches reichlich mit Laubwald geschmückt, die Aussicht hier zunächst sehr stille und reizend beschränkt, alsdann mit einer kurzen Beugung um das Schloss sich in das offene, flache Land verläuft. Ein Glockengeläute von unten aus dem gutsherrschaftlichen Dorf an der Seite des Berges erinnerte mich, es sei Sonntag. Ich eilte, sauber angezogen, zu meinem Wirt hinunter, der mir mit Heiterkeit ankündigte, es sei nur noch ein Stündchen bis Mittag. Sie hätten mich nicht wecken wollen, weil sie dächten, ich habe nicht besonders zu pressieren und würde vielleicht ein paar Tage bei ihnen ausruhen. Nach einigem, wiewohl nur scheinbaren Bedenken und auf wiederholtes Zureden, nahm ich diese unerwartete Gastfreundschaft an und blieb geruhig in meinen Pantoffeln. »Zwar werden wir euch leider über Tisch für diesmal nicht Gesellschaft leisten«, sagte der Schlossvogt, »der Schulmeister im Dorf lässt heute taufen. Da sind wir zu Gevatter gebeten und müssen gleich fort. Josefa aber, meine Nichte, wird euch nichts abgehen lassen.« Ich war alles zufrieden. Das Ehepaar hatte sich in Staat begeben und außen wartete ein Fuhrwerk. Sie baten nochmals um Entschuldigung mit dem Versprechen, vor Abend wieder da zu sein. Die Gegenwart des unwiderstehlichen Mädchens begeisterte mich zu einer Art von unschuldigem Leichtsinn und kecker Sicherheit. Ich hatte ein Gefühl, wie wenn mich unter ihrem Schutz nichts Widriges noch Feindliches antasten dürfte. Die Sonne trat soeben hinter grauen und hochgelben Wolken hervor, sie beglänzte die herrliche Gegend, das alte Gemäuer, ach und vor allem das frische Gesicht meiner Freundin. Es fehlte wenig, dass ich ihr nicht auf der Stelle mein ganzes übervolles Herz eröffnete. Jedoch, um ungefähr zu prüfen, wie es wohl mit dem ihrigen stehe, fing ich in hoffnungsvollem Liebesübermut Verschiedenes von Frauengunst zu schwadronieren an und wusste mich als einen auf diesem edlen Felde schon ganz erfahrenen Gesellen auszulassen. Das Mädchen lächelte bei diesem allen getrost und still in sich hinein. »Und nun, mein Kind«, sagte ich zuletzt, »wie denkt denn ihr in eurer Einsamkeit hier oben von diesem bösen Männervolk?« »Ich denke«, sagte sie mit angenehmer Heiterkeit, »wie eben jede Braut es denken muss. Der meine ist, so Gott will, noch der beste von allen.« Ein Donnerschlag für mich. Ich nahm mich möglichst zusammen. Also, rief ich lachend und fühlte dabei, wie mir ein bitterer Krampf das Maul krumm zog. So, man hat auch schon seinen Holderstock. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Wer ist denn der Liebste? Ihr sollt ihn kennenlernen, wenn er noch ein paar Tage bleibt, versetzte sie freundlich und ließ den Gegenstand schnell wieder fallen. Mir war längst Hören und Sehen vergangen, mir sauste der Kopf wie im Fieber. Ach Gott, ich hatte mich den lieben langen Nachmittag an diesem braunen Augenschein geweidet und gewärmt und mir so allgemacht den Pelz verbrannt und weiter nichts davon gemerkt. Und jetzt in einem Umsehen, wie war mir geworden? Unauslöschlichen heimlichen Jammer im Herzen, die tolle wilde Eifersucht durch alle Adern. Noch immer schwatzte das Mädchen, noch immer hielt ich wacker aus mit meiner sauersüßen Fratze voll edler Teilnehmung und schweifte in Gedanken schon meilenweit von hier im wilden Wald bei Nacht durch Wind und Regen das Bündel auf dem Rücken. Ein Blick auf meine nächste Zukunft vernichtete mich ganz. Die ungeheure Verantwortung, die auf mir lag, die Unmöglichkeit meiner Rückkehr nach Hause, gerichtliche Verfolgung, Schmach und Elend, dies alles tat sich jetzt wie eine breite Hölle vor mir auf. Josefa hatte soeben geendigt. In der Meinung, ein Fuhrwerk vom Tal her zu hören, sprang sie mit Leichtigkeit aufs nächste Mäuerchen und horchte, den Ast eines Ahorns ergreifend, ein Weilchen in die Luft. Noch einmal verschlang ich ihr liebliches Bild. Ach, so dachte ich, in eben dieser Stellung, aber mit freudiger, bewegtem Herzen, wird sie nun bald ihren Liebsten erwarten. Ich musste das Gesicht abwenden. Ich drängte mit Mühe die Tränen zurück. Sie aber forschte mit sinnend munteren Blicken an mir und begann, so wie wir uns hier gegenüberstehen, sollte man doch beinahe meinen, wir kennten uns nicht erst von heute. Ja, aufrichtig gesagt, ich selbst kann diesen Glauben nicht loswerden, und um meiner Sache ganz gewiss zu sein, war ich gleich anfangs unhöflich genug und fragt euch um den Namen. Glaubt mir, ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Um euch indes zu zeigen, dass man bei mir mit Ausreden nicht ausreicht, so kommt, ich sag euch was ins Ohr. Männchen, wenn du ein Schneider bist, will ich noch heut Frau Schneidermeisterin heißen. Und Männchen, wenn du nicht der kalte Michel bist, heißt das Franz Arbogast aus Egloffsbronn. Bin ich die dumme Bet von Jünneda. Hiermit kniff sie mich dergestalt in meinen linken Ohrlappen, dass ich laut hätte aufschreien mögen. Zugleich aber fühlte ich auch so einen herzlichen, kräftigen Kuss auf den Lippen, dass ich wie betrunken dastand. »Für diesmal kommt ihr so davon«, rief sie aus. »Adieu, ich muss jetzt kochen.« Nachdem ich mich vom ersten Schrecken ein wenig erholt, empfand ich zunächst nur die süße Nachwirkung des empfangenen Kusses. All meine Sinne waren wie zauberhaft bewegt und aufgehellt. Ich blickte wie aus neuen Augen rings die Gegenstände an, die ganz in Rosenlicht vor mir zu schwanken schienen. Wie gern wäre ich Josephen nachgeeilt, doch eine sonderbare Scham ließ mir es nicht zu. Dabei trieb mich ein heimliches Behagen, die angenehmste Neugierde, wohin dies alles dennoch führen möchte, und steht im Hofe auf und ab. Denn dass das Mädchen mehr, als ich denken konnte, von mir wisse, dass sie vielleicht im Einverständnisse mit ihren Leuten irgendetwas Besonderes mit mir im Schilde führe, so viel lag wohl am Tage. Ja, mir erschien auf Augenblicke, ich wusste nicht warum, die fröhlichste Gewissheit, all mein unverdientes Missgeschick sei seiner glücklichen Auflösung nahe. Später beim Gute Nacht unter der Tür drückte Josefe mir lebhaft die Hand. »Ich wünsche«, sagte sie, »dass ihr euch fein bis morgen auf etwas Guts besinnen mögt.« Lange grübelte ich noch im Bett über die Worte nach, vergeblich mein Gedächtnis quälend, wo mir denn irgend einmal in der Welt diese Gesichtszüge begegnet wären, die mir bald so bekannt, bald wieder gänzlich fremd deuchten. So übermannte mich der Schlaf.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hans Pätsch las die erste von drei Folgen der Märchennovelle Der Schatz von Eduard Mörike. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Kaum ein Jazzmusiker hat eine so lange und intensive Geschichte mit dem NDR wie Joachim Kühn. Der Pianist war 1967 das erste Mal hier zu Gast und seitdem haben wir alle wesentlichen Schritte von ihm dokumentiert. Vom freien Jazz über Jazzrock bis zu weltmusikalischen Ausflügen, vom Solo und dem Duo mit seinem 2022 verstorbenen Bruder, dem Klarinettisten Rolf Kühn, bis zu seinen Aufnahmen mit der NDR Radiophilharmonie und der NDR Big Band. Das alles über einen Zeitraum von fast 6 Jahrzehnten an den unterschiedlichsten Spielorten. Die Qual der Wahl also, beziehungsweise die Akzeptanz der Unmöglichkeit, das alles in einer Sendung abzubilden. Wir hören uns einige spannende Begegnungen von Joachim Kühn an und wir freuen uns schon auf ein besonderes Konzert. Am 15. Mai feiern wir mit ihm im großen Saal der Elbphilharmonie. Mit dabei sind Michael Wollny, Chris Jennings und Erik Schäfer. Bevor wir in die Geschichte des Freigeistigen tiefer eintauchen, hören wir ihn jetzt erst einmal in seiner Lieblingsdisziplin, dem Trio. Hier in einer Aufnahme von der Jazz Baltica 1995 mit Detlef Bayer am Bass und Thomas Alkier am Schlagzeug. Der Titel ist ein altes englisches Lied, Londonderry Air, auch bekannt als Danny Boy. Thank you.